Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
War es irgendwann mal so weit, dass geguckt wurde, ja, wer macht denn diese Supervision und müssten wir die nicht irgendwie ausbilden, diese Supervisorinnen und Supervisoren? Und das haben dann einige Institute gemacht und das war die Geburtsstunde auch der Deutschen Gesellschaft für Supervision.
Dann in denen ich mich bewegt habe, das waren häufig nicht die klassischen Felder der Supervision, war der Begriff Supervision auch unbekannt. Mit Organisationsberatung kann irgendwie jeder erstmal was anfangen, wobei man da, glaube ich, auch im Zweifelsfall fragen muss, was es denn eigentlich heißt.
Wo ich für mich einfach auch sage, okay, geh jetzt mal ein Stück raus aus der Rolle als Supervisorin und geh mal in die als Coach.
Wir einfach glauben, dass unsere Mitglieder schon sehr viel Know-how mitbringen, auch sehr viel Wissen über die Organisation, aber dass sie mit der reinen Supervision an bestimmten Stellen einfach nicht weiterkommen und teilweise ja auch längst für sich selbst entschieden haben, dass sie auch als Organisationsberaterin arbeiten.
Hallo, Annette Mulkau und Robert Erlinghagen. Ich freue mich sehr, hier in meinem Podcast Orga Consult begrüßen zu dürfen. Ich sage es gleich, es ist mir auch nochmal eine besondere Ehre, weil ihr seid ja nicht nur als Personen jetzt hier da und nehmt euch die Zeit, sondern ich habe es auch mit einem Teil des Vorstandes des DGSV, der Deutschen Gesellschaft für Supervision, mittlerweile und Coaching und gegebenenfalls, aber da werdet ihr gleich was zu sagen, Organisationsberatung zu tun. Das erstmal als Opener, weil nicht alle, die hier zuhören, diese Welt auch immer gleich so kennen. Aber das werden wir gleich vertiefend nochmal erläutern. Und jetzt ganz schnell zu euch. Annette, Robert, etwas, soweit ihr es jetzt für wichtig erachtet, über euch selbst, damit ihr als Menschenperson etwas sichtbar werdet, um dann natürlich gleich vertiefend auch auf eure Rolle bei der DGSV und dann auf die DGSV als solches einzugehen, erstmal als Orientierung für alle Zuhörenden.
Ja, hallo Christian. Du hast es hier sogar mit dem ganzen Vorstand der DGSV zu tun. Wir haben ja einen hauptberuflichen zweiköpfigen Vorstand. Genau, und ich bin die Vorstandsvorsitzende und bin für die DGSV hauptberuflich jetzt gut 9 Jahre tätig. Erst stellvertretende Geschäftsführerin, dann Vorstandsmitglied, seit 22 Vorstandsvorsitzende. Ja, ich bin Supervisorin, habe das auch lange freiberuflich ausgeübt. Ich bin Psychologin, habe auch eine lange Zeit als Hochschullehrerin in Psychologie hinter mir. So viel erstmal und dann übergebe ich einfach mal an meinen Vorstandskollegen Robert.
Ja, danke für die Einladung. Robert Erlinghagen, ich bin Vorstandsmitglied seit 2022. Und ich komme ursprünglich aus der Organisationsberatung in dem Sinne, dass ich das Beratungshandwerk, wenn man so will, in einer kleinen Beratungsfirma gelernt habe, die Organisationsberatungsprozesse durchgeführt hat. Ich habe mich dann etwas später erst Coaching und noch etwas später Supervision zugewendet und bin insofern in diesen drei Feldern jeweils ein wenig zu Hause.
Ja, also das passt jetzt wirklich wunderbar, weil die Fragestellung meines Podcasts ist ja die zentrale Fragestellung Organisationsberatung. Was ist das? Was tut man da? Und wofür ist das gut? Und um es vorwegzunehmen, mir ist schon lange klar, dass die Profession, wenn ich nicht sogar von Profession sprechen sollte, der Supervision, des Coachings, zentral in der Profession der Organisationsberatung ist. Aber wie das zusammenhängt und wie das passt oder eben auch nicht passt, da freue ich mich sehr, mit euch jetzt in die Diskussion einzusteigen. Vielleicht starte ich mal mit einer kleinen Geschichte. Als ich meinen ersten Job in der Industrie hatte, das war so 1988, das war bei Frankfurt und damals war ich in einer Regionalgruppe der Gesellschaft für Organisationsentwicklung, weil mir das schon sozusagen mit in die Wiege gelegt war, mich mit Organisations, ja, Entwicklung, Beratung hat man damals nicht gesagt, auseinanderzusetzen. Und da war einer dabei, der war Diplom-Supervisor. Und ich muss euch sagen, ich habe nur gedacht, was ist das denn? Und ich habe ihn gefragt, was ist das? Und ich glaube, ich habe es nicht richtig verstanden, weil ich habe nur gemerkt, das hatte was mit sozialer Arbeit zu tun, das hatte was mit Gruppen zu tun. Und dann habe ich gedacht, na, ist das was mit Therapie? Aber das habe ich begriffen, also Therapie ist es schon gar nicht. Und dann ist das mir aber auch wieder etwas verloren gegangen. Es ging dann weiter in meiner Karriere, meiner Tätigkeit. Und irgendwann kam das Coaching dazu. Aber auch das Coaching war eine Begrifflichkeit, die wenig definiert war. Und ich weiß noch, in meiner Zeit dann bei Mercedes in Sindelfingen wurden manchmal Witze von Management über Coaching gemacht, weil es wurde so wie, ach ja, liegst du auf der Couch, ne? Also so ein blöder Karlauer. Ich meine, da sind wir jetzt drüber hinaus, zum Glück. Das ist ja eine ganz andere Begrifflichkeit geworden. Das ist halt eine ganz andere, auch Akzeptanz bekommen in Organisationen, egal welcher Couleur. Aber mit dieser Geschichte wollte ich euch einen Anlass geben, dass ihr auch selbst mal etwas darüber sprecht. So zwei Themen. Ich nehme jetzt mal dich vorneweg, frage ich mal, Annette, weil du das gerade auch gesagt hast, Supervisorin, Psychologin, Universität. Vielleicht erzähl du doch erstmal, was dein Weg, also deine Supervisionsreise zu Beginn, wie du dazu gekommen bist, was dich daran fasziniert hat und wie du auch vielleicht in der Geschichte sogar auch mit einer veränderten Definition agiert hast in dem Thema.
Das mache ich gerne. Ich habe ja erzählt, dass ich vom Studium her, also vom Grundberuf Psychologin bin und lange als solche an Hochschulen gearbeitet habe in der Lehre, in Beratungspsychologie. Und am längsten war ich an der Hochschule Magdeburg-Stendal im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen und dort hatte ich recht intensiven Kontakt mit Kolleginnen, die aus der Sozialarbeit kamen, die mich sehr fasziniert haben. Und auch natürlich unsere Studierenden haben Sozialarbeit studiert. Und da kam ich zusammen mit der Methode und dem Begriff der Supervision. Also da ist mir das erste Mal begegnet. Und ich habe als Psychologin eine Hochachtung entwickelt vor den Aufgaben, die Sozialarbeiterinnen haben und habe auch sehr schnell verstanden, wie schnell sie sich verwickeln können mit ihren Klientinnen und wie anspruchsvoll das ist, da die richtige Nähe und Distanz herzustellen und habe da kennengelernt, diese Fallreflexion in Form von, also Supervision, dass das eine wirkliche Veränderung der Haltung dann von Sozialarbeiterinnen herstellen kann. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann hatte ich auch den Wunsch, die Weiterbildung möchte ich machen. Und die habe ich dann 2000 gemacht und bin dann immer stärker eingestiegen. Und es ist so, wie du gesagt hast, also in der Nachkriegsgeschichte, den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren sind Supervision und Sozialarbeit noch sehr, sehr eng beieinander. Dann könnte man sagen, ist die Supervision ein wenig ausgewandert aus der sozialen Arbeit und ist auch in andere Bereiche gegangen. Und ganz ähnlich wie bei der sozialen Arbeit war es irgendwann mal so weit, dass geguckt wurde, ja, wer macht denn diese Supervision und müssten wir die nicht irgendwie ausbilden, diese Supervisorinnen und Supervisoren? Und das haben dann einige Institute gemacht und das war die Geburtsstunde auch der Deutschen Gesellschaft für Supervision erstmal, denn jetzt mussten Standards gesetzt werden für die Weiterbildung, für die Ausbildung. Und so ist die DGSV auch entstanden, als etwas, die erstmal gegründet wurden von Weiterbildungsanbietern, die gesagt haben, wir sagen jetzt mal, was Standard ist. Also so. Und es ist halt was, wie du sagst. Also ich bemerke das auch, wenn mich Menschen aus anderen Berufsgruppen fragen, was machst denn du da eigentlich? Was ist denn Supervision? Also das rüberzubringen, bringt man am besten immer an Beispielen rüber. Also wie ist es dir ergangen in deinem Beruf? Guck mal, in der Situation, wie ist das da, um also einfach zu erklären, was das bedeutet. die Beziehung zu Klienten, zu Patienten zu reflektieren. So viel vielleicht erstmal.
Ja, Robert, dann gehe ich mal gleich zu dir über. Dann wirst du ja eine ganz andere Geschichte haben, wie du es gerade schon anmoderiert hast über deinen Werdegang. Du bist ja dann wahrscheinlich mehr so im Nachhinein zur Supervision gekommen oder von der Seite. Aber mal deine Geschichte dazu.
Ja, tatsächlich, was die DGSV angeht, bin ich gewissermaßen so etwas wie ein Quereinsteiger. Deshalb ergänzen wir beide uns, glaube ich, auch ziemlich gut, weil wir etwas unterschiedliche Perspektiven auf die jeweiligen Themen haben. Ich habe ein bisschen zufällig angefangen in dieser Beratungsfirma. Es war kein Traumberuf, den ich mir gesucht habe, sondern es hat sich ein bisschen ergeben, wie so vieles danach auch. Und ich habe tatsächlich, während ich diese Arbeit gemacht habe, eigentlich eine Beratung kennengelernt, die so an der Grenze war zwischen Unternehmensberatung und Organisationsentwicklung. Also es hatte so einen Teil von, wir machen eine Fachexpertenberatung, wir wissen, wie man etwas richtig und gut organisiert und gleichzeitig einem Respekt vor den Organisationen, die beraten wurden. Wo man halt sagt, naja, ihr wisst schon auch ein bisschen, was ihr so täglich macht. Und ich als Berufseinsteiger habe mich lange Zeit gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also der selber wenig Erfahrung mit Organisationen hatte, plötzlich in so eine Rolle reinzukommen. Das heißt, ich habe mit dieser Beratung erstmal ein bisschen gehadert und habe dann relativ spät, erst nachdem ich einfach eine Weile Learning on the Job hatte, angefangen, mich etwas konzeptioneller dabei damit zu beschäftigen. Und da ist es mir so gegangen, dass mich dann die Ansätze, die eher in Richtung Prozessbegleitung gehen und dann natürlich auch stärker noch auf das Individuum schauen, was dann Coaching bedeutet, mehr angesprochen haben. Ich habe dann als Weiterbildung für mich selber eine in Richtung Organisationsberatung gemacht und eine in Richtung Coaching, für mich die ideale Kombination. Aber ich habe selbst ja gar keine Supervisionsweiterbildung gemacht, sondern ich bin dann in die DGSV gekommen, über ein individuelles Aufnahmeverfahren. Und der Teil meiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit, die ich dann lange ausgeübt habe, wo ich klassische Supervisionsprozesse gemacht habe, also so wie man sich das vorstellt, regelmäßig über einen langen Zeitraum, anlasslos, berufsbegleitend, Gelegenheit zur Reflexion schaffen, das war bei mir eher die Ausnahme. Also ich habe selbst stärker im Bereich Coaching gearbeitet und als Selbstständiger ist das ja mit Organisationsberatung auch ein bisschen so eine Sache. Es waren dann eher kleinere Projekte oder ich habe mitgearbeitet in Projektteams oder sowas. Also mein Weg ist tatsächlich aus einer etwas anderen Ecke. Und zum Begriff Supervision noch, in den Feldern, in denen ich mich bewegt habe, das waren häufig nicht die klassischen Felder der Supervision, war der Begriff Supervision auch unbekannt. Mit Organisationsberatung kann irgendwie jeder erstmal was anfangen, wobei man da, glaube ich, auch im Zweifelsfall fragen muss, was es denn eigentlich heißt. Und es war halt auch die Zeit, in der Coaching gerade richtig losging, also wo das das Mittel der Wahl für alles und jeden war. Inzwischen muss man sich ja fast ein bisschen fragen, ob es, wie soll ich sagen, also ob der Begriff Coaching noch eine glorreiche Zukunft hat und ob wir nicht vielleicht sogar einen Vorteil haben jetzt als DGSV mit dem Begriff Supervision, der zumindest nicht in Gefahr läuft, auch gleicherweise verbrannt zu werden. Aber das ist am Ende ist das vielleicht eine nebensächliche Frage.
Da möchte ich mich nochmal drauf beziehen, weil ich habe auch einmal in einem großen Projekt, das war im Vorstandsbereich der Höchst AG, als es sie noch gab, und da waren so Management-Teams, die mussten so interne Prozessberatungsrollen geben. Und dann gab es sogenannte Supervisionsgruppen und da hatte ich dann den Auftrag, mit denen zu arbeiten. Und ich habe damals sogar gezuckt, weil ich dachte, wie, das passt doch gar nicht, das ist keine Supervision, das ist mehr ein Coaching, vielleicht sogar eine Art von Expertenberatung, weil ich aus meiner Organisationsberatung Kompetenz, auch wie macht man Workshops der Zeiten, denen teilweise wirklich zur Seite gestanden habe, wie sie einen Kongress konzipieren oder wie sie einen Workshop machen, weil das war in ihrer Managementrolle vorher nicht vorhanden. Heute im Nachhinein sage ich, das war Supervision, das war nicht Coaching, sondern ich habe ein Containment gemacht, wo ich die als Gruppe anleiten konnte, voneinander zu lernen über ihre Rolle aus dem Management in eine Art interne Prozessberatungsrolle reinzugehen, wie sie diesen Prozess für sich gestalten können, wie sie ihre Rolle finden können. Und ich fühlte mich nicht, dass ich die persönlich, also da schon gar nicht, oder auch als Gruppe gecoacht habe, sondern ich habe einen Rahmen gegeben, damit sie in diesem Kontext ihre interne Prozessberatungsrolle reflektieren konnten. So. Und da finde ich auch mittlerweile den Begriff der Supervision, also man hat ja dann so für sich Unterscheidungen gebildet und dann habe ich für mich gesagt, wenn ich in meinen einzelnen Aufträgen bei meinen Klienten in den verschiedenen Settings, sagen wir auch gerade so in der Diade, in dem Moment, wo ich stark auf eine spezifische Organisationsrolle eingehe, zum Beispiel auf Management, da kommt dann bei mir auch, das merke ich, da muss ich sehr dosiert mit umgehen, aber da kommt auch mein Know-how zur Organisation, zum Management, zur Führung mit rein. Wenn ich supervisorisch tätig bin, dann habe ich das vielleicht als Hintergrund, als Feldkompetenz, aber dann bin ich wesentlich abstinenter, während ich im Coaching mir auch leiste, in eine Expertenberatung hört sich zu hart an, also ich sage ja nicht, wie es gemacht werden soll, aber ich aus so einer trotzdem inhaltlichen Kompetenz auch komme und ich nutze die auch und meine Klienten wollen das auch. Annette, du reagierst gerade.
Ja, also damit kann ich sehr viel anfangen und ich habe ein ähnliches, vielleicht auch aus meiner vorrangigen Rolle als Supervisorin kommendes Erleben. Also als Supervisorin bin ich sehr stark da mit einem Team oder mit Einzelgruppen zu gucken, bin ich in der Rolle, wie ist meine Rolle, ist das noch meine Rolle, wie sehe ich die. Aber ich kenne auch die Momente, wo ich merke, so, jetzt ist ein Punkt gekommen, da geht ein Team etwas Neues an und ich fokussiere etwas stärker und werde etwas direkter. Und das ist so der Moment, wo ich für mich einfach auch sage, okay, geh jetzt mal ein Stück raus aus der Rolle als Supervisorin und geh mal in die als Coach. So. Und das geht auch wieder, also es geht auch dann wieder, das wieder zu verlangsamen und wieder in eine stärker reflektierende Rolle zu gehen. Ich meine, das kann man machen. Jetzt hast du gesagt, du hast auch dein, ja, das Wissen über Organisation ist da im Hintergrund. Ich glaube aber, dieses Gehen von hier Supervision, da Coaching, das funktioniert, aber das würde nicht funktionieren, in Organisationsberatung zu gehen. Das braucht für mich einen ganz anderen Aufbau.
Robert, du auch was dazu?
Ja, ich kann das teilen. Und jetzt ist ja immer noch die Frage, das eine ist, wie benennen wir das? Was wollen die Kundin, die Klientin dann einmal selber auch beauftragen vom Namen her? Das sind ja alles unterschiedliche Kategorien. Aber ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt zwischen einer supervisorischen Herangehensweise und einer Herangehensweise, die eher aus der Coaching-Schiene kommt. Hat ja sicher auch was mit der Geschichte, mit der Tradition der beiden Professionen zu tun. Und ich teile das vollkommen, dass Organisationsberatung noch was ganz anderes ist. Würde aber gerne ergänzen, dass wir eigentlich uns zunehmend fragen, was ist denn das Verbindende, was wir inzwischen supervisorische Beratung nennen, ein bisschen unabhängig von den drei Formaten. Also es gibt Coaching, es gibt Organisationsberatung, es gibt Supervision, aber es gibt ja auch noch Training und es gibt, ich weiß nicht, was alles noch, Mediation, keine Ahnung. Also Mitglieder in unserem Verband machen ganz viele Dinge. Und die Frage, die wir uns zunehmend stellen, gibt es eigentlich etwas Gemeinsames, etwas Verbindendes, etwas unabhängig von den Formaten?
Also zur Organisationsberatung möchte ich ja gleich auch nochmal extra kommen. Und ich merke schon, ihr steigt ja auch nicht ein, was ich auch gerade sehr begrüße, dass wir nochmal dabei bleiben. Wenn ich nochmal an diese Geschichte von früher zurückgehe, dann habe ich natürlich dann im Laufe der Jahre Menschen gefragt und manche haben gesagt, ja, es sei nicht dasselbe. Im sozialen Bereich nennt man es halt Supervision und im Menschbereich ist es halt Coaching. Hauptsache, Klammer auf, es ist keine Therapie, Klammer zu. So, aber deswegen lass uns nochmal bei Supervision bleiben und bleib auch nochmal bei der Wurzel der Geschichte der DGSV. Wenn wir das etwas puristisch anfassen würden und auch wie es sich entwickelt hat und wie es sich definiert hat. Und das kann man ja auch sehen an der Benennung der DGSV, DRS, Deutsche Gesellschaft für Supervision, und jetzt heißt es ja und Coaching. Also das ist ja auch erst danach gekommen. Was, und das geht noch auf das ein, was du gerade, Robert, gesagt hast, was hat es das Wert, den Wert ausgemacht, sehr stark, sehr lange zu beharren. Wir sind die Deutsche Gesellschaft für Supervision und nicht mehr und nichts anderes. War das nur eine Art von Nomenklatura oder war das auch eine Identität, die sehr wichtig für den DGSV war, zu umschreiben in einer klaren Unterscheidung?
Also, es war und ich würde auch behaupten, es ist eine Identität. Und wenn man mal in unsere Mitgliederbefragungen guckt, die wir regelmäßig machen, also eine war 2009, 2021, 2023, jetzt kommt die nächste. Der größte Teil unserer Mitglieder kommt aus der sozialen Arbeit und ist dort tätig. Das ist nach wie vor so und sie bringen es aus diesem Herkunftsland der Supervision mit. So. Die DGSV hat sich aber auch geöffnet. Ich selber bin Psychologin, wir haben dann auch viele Theologen und das wird immer diverser, was die Berufe betrifft. Aber dieser Kern, also diese Identität ist immer noch vorhanden und Robert hat auch gesagt, dass es teilweise jetzt schon wieder sozusagen schon wieder gut ist. Ja, und es ist halt eine Identität, die sehr stark herkommt. Es gibt auch so Phasen. Also sie kommt sehr stark her aus der Fallreflexion, also der Arbeit mit Fällen, die Sozialarbeiterinnen schwierige Fälle zu bewältigen haben. Und so nach und nach kam aber auch die Supervision in Teams rein. Und das ist interessant. Da sind wir schon in einer Organisationseinheit gelandet. Und dann entwickelte es sich so weiter in dem Moment, wo ich ein Team in Supervision habe. Auch wenn ich einen Fall bespreche, die Organisation kann ich nicht mehr aus dem Blick lassen, in dem das Ganze so. Und so kommt diese Ursprungsidentität hat sich erweitert. So. Und wenn ich dann in einem Team bin, in einer Organisation bin, wo bestimmte Kompetenzen aufgebaut werden, dann ist auch das Coaching nicht mehr weit. So. Und ich glaube, diese Identität hat sehr stark mit den Wurzeln zu tun.
Robert, du auch gleich
Ja, und
dazu?
wir hängen auch an dieser Identität. Und ich würde das unterstreichen und vielleicht noch ergänzen, diese Herkunft in der sozialen Arbeit bedeutet auch automatisch einen starken gesellschaftlichen Bezug. Also ein Verständnis von, wir leisten eine Arbeit, die für die Gesellschaft relevant ist und die nicht nur unter dem Gesichtspunkt Funktionalität gewissermaßen gesehen werden sollte, die auch was zu tun hat mit einem Anspruch an Emanzipation, an Ermöglichung von Teilhabe, an Aufklärung, Demokratisierung. Solche Aspekte schwingen immer mit. Wir sind kein politischer Verband oder sind auch nicht politisch aktiv. Und trotzdem hat das diesen gesellschaftspolitischen Anstrich immer in der DGSV. Und das merkt man bei verschiedensten Anlässen, dass das auch bei der Reflexion über die eigene Rolle immer ein Aspekt ist, der nicht zu vernachlässigen ist.
Nette, du nix dazu. Ja.
Ja,
Ja.
stimme ich
Das ist
vollkommen
mit,
zu.
ich muss sagen, also das war mir nicht so klar. Also, wo du das jetzt sagst, Robert, ist es mir eigentlich klar. Also, ich werde gerade sensibel, ne? Also hinzuhören und hinzulesen und sag, ja, stimmt, das ist ein Zusammenhang. Und das ist wirklich ein Unterschied zur Coaching-Welt per se, weil diesen Anspruch, das ist natürlich jetzt nicht empirisch, was ich jetzt sage, aber so in meiner Wahrnehmung erlebe ich da nicht. Ich hatte ja das Privileg, mit Heidi Möller 1,5 Jahre als Co-Dozent einer Deutschen Psychologenakademie in Berlin ein Curriculum mitzumachen, psychologisch fundiertes Coaching. Und da erinnere ich mich auch, da gibt es natürlich eine Ethik, ne, was das ist. Und gerade in der Abgrenzung des Coachings, so im Coaching ja auch sehr viel Dinge getan werden, die wir ja wissen, mit vollen Seelen und also ein Geschäftsmodell, was mit unserem in der Verbindung mit Supervision zu sehen, das Coaching-Anspruch überhaupt nichts zu tun hat. Es ist dann nur dieser Name in aller Unschärfe. Aber das stimmt, diesen inneren Auftrag, was tun wir, was mehr ist, als dass für unsere Klientel, unsere Gruppe, unser Gegenüber gerade hilfreich ist, sondern wir haben auch einen Anspruch, aus dieser Geschichte sozialen Arbeit etwas gesellschaftlich Relevantes damit zu tun, zumindest beizutragen. Und das muss nämlich gar nicht politisch sein. Das ist einfach ein innerer Anspruch, ein innerer Auftrag, ein Stückchen wie eine Mission, würde ich dann sagen. Ich sehe euch
Ja.
nicken. Das ist für mich jetzt gerade wirklich wie ein neuer Gedanke, der mir gerade erst
Ja,
klar geworden ist.
also das ist auch etwas, was mir begegnet ist, wenn ich als Supervisorin mit SozialarbeiterInnen in der Supervision bin, habe ich es mit Menschen zu tun, die ein sogenanntes Doppelmandat haben. Das heißt, sie haben ein Mandat von ihren Klienten, aber sie haben auch ein gesellschaftliches Mandat zu erfüllen. Und viele Fälle sind Fälle, die sind so gestaltet, dass beide Mandate ein wenig in Spannung miteinander geraten. So. Und das macht dann die supervisorische Arbeit auch aus, wenn also Sozialarbeiterinnen in der Arbeit mit ihren Klientinnen zu parteilich werden, was die Klientin betrifft und das andere Mandat vernachlässigen, das wiederherzustellen. Und das ist also auch dieser Ursprung und daher kommt, denke ich, auch diese Verbindung zu einem gesellschaftlichen Auftrag her.
Es gibt natürlich vergleichbare Spannungen auch in, ich sag mal, in Wirtschaftsunternehmen, ne? Also die Verpflichtung gegenüber unterschiedlichen Zielen und Zwecken. Nur es hat halt in den Herkunftsberufen unserer Mitglieder häufig so eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Basis, wo es herkommt, und wird daher gerne direkt recht groß gedacht. Ich möchte es auch nicht idealisieren, weil das hat auch alles Vor- und Nachteile, aber das steckt uns irgendwie so ein bisschen in den Knochen. Und was auch dazu gehört, ist, zumindest für einen Teil unserer Mitglieder, die in diesen Herkunftsberufen, in der sozialen Arbeit beispielsweise tätig waren, oder auch immer noch sind teilweise, die ja wirklich mit den ja schwierigen existenziellen Fragen von Menschen zu tun haben, also wo es wirklich ums Eingemachte geht. Und das zeichnet, glaube ich, auch diese Arbeit aus, also dieses Nicht-Zurückschrecken auch vor wirklich existenziellen Herausforderungen und Problemen und sich denen stellen, dem aussetzen und das dann eben auch in der Supervision mitnehmen oder auch ins Coaching, in die Organisationsberatung.
Und da
Ich halte
möchte
das
ich
für eine
gerne,
besondere Qualität.
ja. Und das möchte ich gerne nutzen, um ohne schon gleich voll reinzuspringen, aber als Übergang zum Coaching, weil mir wird gerade nochmal daran auch deutlich, also mein Bild von Supervision war auch, es ist auch oft institutionell begründet. Also es gibt Kita-Gruppen, es gibt Pflegegruppen, wie auch immer. Da gehört es dazu. Es ist ein Teil ihrer Arbeit, dass Supervision stattfindet, weil diese Arbeit wäre sonst gar nicht machbar. Während das im Coaching, im Management erst gekommen ist und sich erstmal lösen musste aus, wie du brauchst Coaching, ist das ein Defizitmodell, ne? Also hast es nötig. Bis heute ist es ja eher ein Stärkemodell geworden, dass man das wahrnimmt und dass die Reflexion als solche einen Wert bekommen hat. Aber es ist auf jeden Fall etwas gewesen, was von der Wurzel her derjenige, der Coaching braucht, das ist etwas, der hat etwas, was ergänzt werden muss. Also ich sage es mal ruhig, es ist eher vom Beginn her ein Defizitmodell gewesen, während es in der Supervision gar nicht diesen Geruch hatte, weil es völlig klar, das ist eine emotional, je nachdem, wo man ist, eine sehr belastende Arbeit. Und da ist eine gemeinsame Reflexion dieser Arbeit, dieser professionellen Rolle. Und auch gerade in Gruppen gehört quasi dazu, um diese Rolle überhaupt wahrnehmen zu können. Und dieses Idealbild, also heroisches Management, ne, ich bin stark und deswegen brauche ich doch sowas gar nicht, das hat da ja dann auch überhaupt keine Rolle gespielt.
Das ist sehr interessant, weil ich habe so eine Beobachtung gemacht. Es ist so, wie du sagst, da wo Träger sind der sozialen Arbeit, wo das dazugehört, es ist eine selbstverständliche Begleitung, ist das so. Ich war dann auch in Bereichen unterwegs, die für die Mitarbeitenden war Supervision dann doch etwas neuer, zum Beispiel ein Krankenhaus oder so. Und da hörte ich auch sowas, naja, wir sind ja offensichtlich hier die, die Probleme haben. Deswegen da war das nicht so selbstverständlich. Also es ist auch in Bereichen, wenn die Supervision etwas auswandert in andere Bereiche, passiert was ganz Ähnliches. So.
Naja, also zu dieser Selbstverständlichkeit gehört ja eigentlich auch, dass man anerkennt, die Probleme gehen nicht weg. Also ich kann noch so lange Supervision machen, es werden immer wieder die gleichen Fragen auftauchen, weil das zum Gegenstand der Arbeit gehört. Ich werde immer wieder mich fragen müssen, wie ist das mit meiner Rolle hier in diesem Fall? Wie sehr lasse ich mich drauf ein oder eben nicht? Wo muss ich Grenzen ziehen? Die Fragen gehen ja nicht weg, die lassen sich nicht lösen. Die sind Teil der beruflichen Aufgabe. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, für welche anderen beruflichen Aufgaben gilt das auch? Also wo man es vielleicht auch sinnvoll als sinnvoll erachten könnte, zu sagen, eine kontinuierliche Rollenreflexion auch anlasslos wäre einfach gut, würde helfen, eben weil es überhaupt nichts mit mangelnden Kompetenzen oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern mit einfach immer wiederkehrenden Fragen, die sich aus dieser Tätigkeit ergeben. Und uns fallen dann natürlich ganz viele Felder ein. Die ursprünglichen Felder sind natürlich die, das haben wir dann auch mal in einer Definition auf die Webseite gestellt, wo wir sagen, dass Menschen mit und am Menschen arbeiten. Also immer wenn das Kerngeschäft ist, dann nach unserer Überzeugung wäre es gut, Supervision zu haben, weil dann sich diese auch existenziellen Fragen und diese Rollenfragen immer wieder stellen. Und man kann natürlich auch mit Fug und Recht sagen, na ja, beispielsweise Führungskräfte arbeiten auch, also mindestens mal mit Menschen, vielleicht auch am Menschen, kann man darüber streiten. Und dann nach unserem Verständnis wäre es sicher klug, kontinuierliche Supervision auch da zu haben und nicht nur auf ein bestimmtes Problem hin zu arbeiten.
Ich glaube, das
Auch
ist
wenn
ein
das
gutes
natürlich,
Stichwort,
wenn
ja.
ich das mal sagen kann, das kann natürlich auch während eines Supervisionsprozesses kann sich das natürlich auch verschieben. Also da ergeben sich ja Anliegen während des Tuns. So.
Aber ich glaube, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, das, was du gesagt hast und auch Annette, dieser Lösungsanspruch. Also Coaching hat schon viel eher, man macht 10 Coaching-Sessions aus, es gibt ein konkretes Anliegen. Es ist ein Auftrag auch, da findet ein Lernen statt, ein Lernen über Reflexion, über Selbstlösung finden. Also Lösung wird nicht geliefert, das schon. Aber es ist der Anspruch und dann ist etwas geschafft. Es ist etwas erledigt. Es kann immer wieder kommen, aber dann kann auch mal gut sein. Und das Selbstverständnis, so wie ihr das gerade beschrieben habt in der Supervision, dass das gar nicht der Anspruch ist. Die Supervision führt zu einem Höhepunkt des Könnens und Lernens und dann braucht man das nie mehr, sondern es ist ein implizites Element dieser Arbeit, dass man sie nur gut machen kann mit einer permanenten Reflexion und diese Reflexion sollte angeleitet werden. Und ich glaube, das wird, also die Geschichte ist so schon jetzt gelaufen. Es gibt Organisationen, wo das für Management auch akzeptiert wird, aber nicht in dieser Gänze. Das hat noch was mit zu tun. Du bist in Beginn, ne? Du bist frisch in Führung oder du hast eine neue Struktur, eine neue Aufgabe. Du kriegst eine Zeit lang Unterstützung, damit du dich einfinden kannst. Es gab eine Veränderung, es gibt besondere Herausforderungen. Aber wenn sich das nivelliert hat, eingeglättet hat und es gibt einen Lernprozess, dann brauchen wir das nicht mehr. Und das ist schon ein anderer Ansatz. Also den, so erlebe ich Coaching immer mit diesem Anspruch.
Ja, wobei für uns wirklich auch im Moment so ein bisschen eine Frage ist, wie bleibt das in den angestammten Feldern der Supervision? Also Annette Mulka hat ja vorhin gesagt, dass es da eine Entwicklung in Richtung Selbstverständlichkeit gab. Auch nicht flächendeckend, muss man sagen, aber doch in vielen, vielen Bereichen, bei vielen Trägern gibt es dieses Verständnis, das ist sinnvoll. Aber ein bisschen ist so eine Frage, die uns beschleicht, das ist vielleicht zu selbstverständlich geworden. Also man macht das halt, weil man es macht. Und das ist natürlich auch keine gute Begründung. Also man muss schon sagen, wozu das eigentlich gut ist. Und da ist für uns im Moment sehr offen. Also die Zeiten wären eigentlich so, dass es in vielen, vielen Feldern klug wäre, Reflexionsräume zu schaffen, wie auch immer die dann heißen. Aber ob die Bereitschaft dafür bleibt oder da ist oder vielleicht sogar wächst, keine Ahnung. Das ist im Moment schwer abzusehen, finde ich.
Also ein Mittel gegen diese Abflachung und Selbstverständlichkeit ist, ja, es ist eine alte Sache, ist eben doch einen Dreieckskontrakt so ernst zu nehmen, dass ich bei jedem Auftrag mir den Auftraggeber, die Geschäftsführung dazu hole und immer mal wieder gucke, was ist eigentlich, also was ist eigentlich im Interesse auch von der Führung oder der Geschäftsführung an der Supervision? Gibt es da eigentlich noch ein Interesse? Oder ist das so selbstverständlich geworden, dass es einfach abgenickt wird, unterschrieben wird, der Kontrakt und das Team so? Also da, das wäre mal ein erstes Mittel gegen diese Selbstverständlichkeit auch stark zu arbeiten. Und das sollten wir tun. In Zeiten, wo es immer wahrscheinlicher wird, dass Organisationen, Unternehmen im Grunde genommen mit steigenden Kosten für alles Mögliche zu kämpfen haben. Und da haben wir auch noch mal eine andere Notwendigkeit, uns zu legitimieren.
Dann würde ich jetzt gerne mal weiter den Schwerpunkt auf Coaching legen. Ich nehme jetzt noch mal dich als Protagonisten, Robert, wie du gerade beschrieben hast, wie du als Seiteneinsteiger, Steiger reingekommen bist und in diese Themen Supervision, Coaching aus der Organisationsberatung, wobei du aus dieser Unternehmensberatung, wo ja auch Expertisenberatung ist, wo man, ich habe da gerade auch einen Klienten, die hatten da auch eine große Firma, die haben ihnen erstmal neue Organigramme gemacht und dann muss man hinterher gucken, was heißt das, wie setzt man das um und da hast du als Organisationsberater ja viel mit zu tun. So, dann bist, und jetzt dieses Coachen. Dieses Coachen in der Organisation, interessanterweise verbinde ich das sehr stark auch mit der sogenannten Profit-Organisation. Also ich habe es da sehr stark gelernt. Und wenn es dort eigentlich, wie wir es gerade diskutieren, sogar Supervision hätte genannt werden können, hat man es trotzdem Coaching genannt, weil es da einfach die Begrifflichkeit war. So. Und in dem Coaching, ich habe es zu Beginn schon gesagt, kommt irgendwas rein, was etwas anderes ist. Ein psychologisch fundiertes Coachen halte ich schon für wichtig als Professionalität im Coaching-Prozess. Aber auch eine Feld- und Sach- und Inhaltskompetenz zum Thema Organisation, Prozesse, Aufbauorganisation, verschiedene Organisationsansätze, die ich zwar nicht transferiere, lehrend, aber die ich brauche, um dieses Coaching in der Reflexion der Rolle in der Organisation besser begründet machen zu können und dann sozusagen auf zwei Beinen zu stehen, also psychologisch fundiert in der Gesprächsführung und im Abholen meines Gegenübers und organisationstheoretisch fundiert in dem Verstehen von Organisation und von Zugzwängen und Dynamiken in Organisationen, die etwas anderes sind als die psychodynamische Disposition meines Gegenübers. Das ist für mich Coaching, das zusammenzubringen.
Ja, also ich kann mit dieser Beschreibung einerseits was anfangen und andererseits weiß ich nicht, ob ich da die Trennlinie ziehen würde im Augenblick. Ich würde gerne noch mal kurz einen Schlenk wieder zur Supervision machen. Die Supervision hat sich zunehmend auch den Organisationsfragen natürlich geöffnet und ist seit langer Zeit schon auch so unterwegs, dass es natürlich um organisationale Prozesse auch geht, die dort mitverhandelt werden. Aber ja, sie hat beispielsweise in der Regel nicht das betriebswirtschaftliche Know-how, was häufig Coaches mitbringen. Also sie hat einfach einen anderen Fokus an verschiedenen Stellen. Und jetzt nochmal die Frage der Feldkompetenz und Fachkompetenz. Also ich habe dich so verstanden, dass du sagst, als Coach brauche ich eigentlich relativ gutes Wissen über die spezifische Organisation, mit der ich zu tun habe, um da die Dienstleistung anzubieten. So habe ich dich verstanden. Nee, okay, dann mache ich einen
Sondern,
Stopp
also
hier.
ich würde es gerne etwas umwandeln, ein generelles Verständnis. Also sonst müsste ich
Okay.
ja erst einsteigen, ne? Also, aber trotzdem,
Okay.
ich schreibe mir selbst zu in meinen Coaching-Prozessen, Beratungsprozessen, dass ich über meine Berufslebenserfahrung sowohl in internen Erfahrungen, weil ich mal dabei war, drin war, bis auch
Ja.
auf weitere theoretische Auseinandersetzungen, ich mich mit Organisationssoziologie, mit dem situativen Ansatz einfach der
Ja.
Organisationslehre genauso auseinandersetzen muss wie mit psychologischen, psychodynamischen Mechanismen.
Okay. Also ich glaube, dass die starke Herkunft in der sozialen Arbeit dazu geführt hat, dass eigentlich dieses Wissen implizit auch bei den SupervisorInnen da ist, weil sie sich häufig dann dem Feld zuwenden, aus dem sie kommen. Und dann gibt es vielleicht nicht die theoretische Auseinandersetzung oder gab es vielleicht in der Vergangenheit die theoretische Auseinandersetzung in der Intensität, aber es gibt ein latentes Wissen über die Organisation, mit denen sie zu tun haben. Wir haben im Moment gerade wieder eine Diskussion darüber, wie viel Feldkompetenz, wie viel Fachkompetenz braucht es eigentlich. Und unser Eindruck ist, dass das, egal ob bei Supervision oder Coaching, von den AuftraggeberInnen zunehmend gewünscht wird. Also, dass die Menschen wissen, mit welchen Organisationen sie es zu tun haben, mit welchen Regeln dort gespielt wird. Und da würde ich würde im Moment nicht da die Trennlinie ziehen zwischen Supervision und Coaching. Ich glaube auch für SupervisorInnen gilt das, dass sie diese Feldkompetenz zunehmend brauchen. Für mich wäre die Trennlinie eher der Unterschied zwischen anlassloser Reflexion und konkrete Anlässe, zeitliche Befristungen, lösungsorientiertes Vorgehen. Das wäre aus unserer Sicht die Differenz zwischen Coaching und Supervision.
Nette, du auch noch dazu?
Also stimme dem zu, habe noch ein bisschen nachgedacht über das, was Robert gesagt hat. Ja, klar. Also wenn ich mich herausentwickle als Sozialarbeiterin aus den Organisationen der sozialen Arbeit, habe ich natürlich immanent Organisationswissen. So. Und es fällt mir dann eher auf, wenn ich in andere Bereiche gehe. Und ich war auch noch mal an der Stelle, wo du gesagt hast, Christian, dass Coaching ja mehr im Grunde genommen verbunden war als Begriff mit Profitorganisation. Und das sehe ich auch so. Also, dass hier unterschiedliche Organisationstypen auch eine Rolle spielen. Und Ja, da, also da waren so gerade meine Gedanken noch mal so angedockt. Ja.
Ja, aber vielleicht dein Hinweis, Robert, den halte ich für mich gerade sehr hilfreich. Ich habe gerade gemerkt, während ich dir zugehört habe, vielleicht springt bei mir schon sehr stark die Identität als Organisationsberater mit rein. Aber ist das nur Coaching oder ist das mehr? Und dann merke ich ja, ich habe ja reine Coaching-Aufträge, aber ich bin auch sehr geprägt durch die Organisationsberatung. Und der Organisationsberatung habe ich ja unterschiedliche Anforderungen. Es gibt Anforderungen, wo ich wirklich einfach jemand bin, der hilft, eine gegebene Organisation funktionaler anwendbar zu machen in der Rollenklärung. Aber ich habe auch Aufträge, wo ich wirklich auch jemand bin, der zwar nicht wie der Unternehmensberater als reine Fachberatung das Organigramm selber malt und dann liefert, aber wo ich sehr genau rein inhaltlich in eine Diskussion gehe, was seid ihr für eine Organisation? Seid ihr eine Matrix, eine funktionale, eine divisionale, eine Wertstrom und wie macht ihr das und wie habt ihr das da und ne? Also, und wo dann in der Anwendung dieses organisationalen Wissens in dem wie ich das mache, wo ich sage, da brauche ich meine Coaching-Kompetenz, damit ich nicht zu so einem Quasi-Fachberater werde, ne? Und das merke ich gerade, wenn ich das auch gerade noch mal so sage, und da bitte ich dich, dass ihr euch mal da noch mal zu positioniert. Das ist dann manchmal ganz schön oszillierend zwischen Supervision, Coaching, Organisationsberatung in diesen jeweiligen Situationen. Und ich merke, ich muss dann sehr reflektiert sein, um mir immer klar zu machen, wo bist du gerade? Weil es kann gut sein, dass ich mal eben ans Flip gehe und eine Organisation aufmale als Alternative. Oder ich muss mir sagen, oh Gott, auf keinen Fall, wenn du das jetzt tust, dann machst du hier den Coaching-Prozess kaputt.
Ich würde gerne darauf reagieren. Okay. Also ich glaube, dass auch in der Supervision es durchaus mal vorkommen kann, dass ich mir das Organigramm noch mal erläutern lasse,
Das
einfach um zu
manchmal hilfreich ist.
verstehen, so aus welchen Positionen heraus spricht da eigentlich wer. Aber ich glaube, in der Regel nehme ich das dann als gegeben. Also das sind gewissermaßen die Rahmenbedingungen, unter denen jetzt dann die Supervision stattfindet. Und dann kann ich Dinge besser verstehen. Und dann komme ich aber manchmal an Grenzen, weil ich halt feststelle, ja, und genau an den Rahmenbedingungen müsste man jetzt eigentlich vielleicht was ändern, damit wirklich Veränderungen sinnvoll vonstatten gehen. Und dann verlassen wir eigentlich die Supervision und bewegen uns in Richtung, ja, und jetzt ist die Frage Coaching oder Organisationsberatung. Weil ich glaube tatsächlich auch, dass Coaching da näher an der Organisationsberatung dran ist, weil natürlich Coaching häufig mit Führungskräften arbeitet. Und Führungskräfte, zu deren Aufgabe gehört es ja auch, Strukturen anders zu gestalten, zu setzen, Entscheidungen, Rahmen vorzugeben. Und wenn ich da ein Organigramm an die Wand werfe, dann steht das sofort zur Disposition. Also dann ist sofort die Frage mit verbunden, passt das denn noch so oder müsste ich nicht daran rumschrauben? Und ich glaube, das ist dann wieder ein Unterschied zwischen Supervision einerseits und vielleicht Coaching und Organisationsberatung andererseits. Und Organisationsberatung hat nach unserem Verständnis ganz eindeutig den Auftrag, auch die Strukturen in Frage zu stellen.
Ja, also ich habe mich mal dabei ertappt irgendwann, dass ich es mir angewöhnt hatte, in Supervision, vor allen Dingen in Einzel-, aber auch in Teamsupervision, immer am Anfang nach dem Organigramm zu fragen. Und dann habe ich gesagt, warum machst denn du das? Weil der Auftrag lautet in der Regel nicht irgendwas an der Organisation zu tun. Und es ist tatsächlich so, um einen Überblick zu bekommen, um die Struktur, also wo sind meine Supervisanten, meine Coaches da unterwegs, und auch ein Gefühl für Grenzen zu kriegen, die der supervisorische Auftrag hat oder der Coaching-Auftrag und darüber nachzudenken. Aber es ist eben halt anders. Ich habe keine Aufträge, irgendwie die Organisation zu verändern, wenn ich in Supervision oder Coaching bin.
Oder es ist gerade eine supervisorische Intervention, weil du ja dann dein Gegenüber anleitest, überhaupt einmal über die Organisation über die Struktur und über die eigene Positionierung nachzudenken und dann in völliger Abstinenz jeglicher Bewertung, auch wenn dir vielleicht sich gerade deine Nackenhaare kräuseln, aber das ist völlig egal. Also da ist man in diesem absichtslosen Engagement, dass dieser Mensch in seiner Rolle sich klar wird, in welchem Zusammenhang er arbeitet, welche Zugzwänge da sind, die er nicht ändern kann, wo er was ändern kann. Und das ist dann für mich auch rein supervisorisch, daraus dann die eigenen Verhaltens-Handlungsoptionen zu entwickeln. Und dafür ist es ein Mittel, aber es wird nicht als solches bewertend oder wie auch immer reflektiert.
Und es ist nicht selten, dass ich Konflikte zwischen Teammitgliedern, die aussehen wie Beziehungskonflikte, dann entpuppen als im Grunde genommen strukturelle Verwerfungen. So. Und da komme ich schon besser hin, wenn ich mir mal das Organigramm angucke.
Also im Gegenteil, ich würde auch immer sagen, es gehört eigentlich dazu, dass man da hinguckt, um dann vielleicht festzustellen, wo die Grenzen des eigenen Auftrags auch sind und möglicherweise auf dem Wege aber auch vielleicht Menschen zu ermutigen, dann eben noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, naja, dann müssen wir halt jetzt da mal anders gucken.
Aber dann hast du ja, Robert, gerade genau die wichtige Brücke beschrieben hast, wo ich dir auch sehr zustimme. Wenn ich im Coaching das tue, da steige ich auch eine Diskussion über die Organisation ein. Also ich gehe sogar mal von der Rolle von meinem Coachee weg und dann sage ich, ja, also das wundert mich jetzt auch nicht, da ist eine Redundanz drin, so und so, Sie können das jetzt nicht ändern und nicht, aber lass uns das jetzt mal genau anschauen und je nachdem, wo dieser Klient steht und macht, und wenn es dann Geschäftsführer, Eigner sind, dann sagen die schon, naja, ich glaube, da muss ich mal was ändern. Und dann arbeite ich auch daran weiter und lasse es nicht so stehen, sondern gehe auch in die Verantwortung und dann gehe ich sogar bis, je nachdem, was es ist, in eine gewisse Fachexpertise und sage dann, also wenn ich das hier so anhöre, ihr als Projektorganisation, ihr habt da so ein Organigramm, was ich gar nicht verstehe, wo die Funktionalität ist, das hat sich wohl so bei euch entwickelt. Wie wäre das ja mal, wenn ihr mal über eine Matrix nachdenken würdet? Dann kommt vielleicht sogar die Frage, wie, was ist das denn? Und dann erklärst du eine Matrix-Organisation. Und dann meine ich, bin ich in der Organisationsberatung.
Absolut. Und dann brauche ich natürlich auch einen Überblick über verschiedene Organisationsformen, die ich dann möglicherweise auch nebeneinander stellen kann. Und möglicherweise muss ich dann auch Impulse in diese Richtung geben, wie man Sachen überhaupt anders denken kann. Das ist ja auch etwas, was wir gerne schon mal unterschätzen, was für ein Privileg es ist, in so viele verschiedene Organisationen reinschauen zu können und auf dem Wege ja auch vergleichen zu können. Das habe ich ja, wenn ich, weiß ich nicht, 20 Jahre im gleichen Unternehmen bin, habe ich das ja überhaupt nicht. Also das ist ja auch dann irgendwann natürlich die Aufgabe, wieder mit diesem Wissen auch zu arbeiten und da kein unnötiges Tabu oder sowas draus zu machen. Aber ich muss es halt so benennen, das ist ja eigentlich die Frage. Deshalb ist dann, finde ich, diese Diskussion, die wir gerade führen, schon noch wichtig, was ist eigentlich was und was tue ich wann.
So, und jetzt habt ihr als DGSV euch ja entschlossen, also Supervision, Coaching, und ihr habt Organisationsberatung hinzugenommen. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand, wie eure Diskussion ist, aber auf jeden Fall, es wird ja bei euch mit veröffentlicht, ihr seid in Diskussion, arbeitet dran. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt sage ich, außer dem, was wir gerade diskutiert haben, das ist Kompetenz von Organisationsberatung. Und jetzt sage ich, Coaching, also erstmal Consulting, ein Stückchen Fachberatung, Coaching, also das Umgehen in der Situation, Facilitation, also du musst auch mit Gruppen umgehen können, weil du dann ja nicht nur berätst, du begleitest auch. Und dann kommt das Vierte, wenn du wirklich in Veränderungsprozesse gehst, das nenne ich Architektur, dass du auch Berater bist für Veränderungsarchitekturen, wie du also Prozessgestaltung machst, im Sinne von, ich nehme da sehr gerne als Metapher das agile Projektmanagement, wo ich sehr viel in diesen Kategorien denke. Wenn ich diesen vierten Part nehme, ich finde, dann komme ich als Organisationsberater in eine Kompetenz, und das ist übrigens auch meine Erfahrung als Dozent im MBO oder im KOS hier in der Uni Kassel, dass da manche auch aussteigen, weil sie sagen, das hat für mich zu einem hohen Komplexitätsgrad Grad Umgang mit Gruppen, Intergruppenprozesse, in Hierarchien denken und dann noch im Sinne eines Umsetzungsprozesses in einer Projektmanagement-Denke zu arbeiten, ohne Ersatzmanager zu werden, aber das mitgestalten und beraten zu können. Geht ihr als DGSV in Anspruch, Organisationsberatung, so weit oder sagt ihr, das nehmen wir nicht mehr dazu? Wie ist eure Definition, wenn ihr in die Richtung weitergeht?
Also wir gehen so weit und ich greife da mal deinen Satz auf, den wir durchaus auch gehört haben. Das hat mir jetzt einen zu hohen Komplexitätsgrad und den kann man ja erweitern und kann sagen, und wenn ich den bewältigen möchte, also wenn ich es überhaupt möchte, brauche ich noch mal ganz andere Kompetenzen, die ich mir aneignen muss, als die, die ich als Supervisorin und Coach habe. Und darum gehen wir ja so weit und sagen, so hier müssen wir nochmal ganz genau gucken, was brauche ich an Weiterbildung, wenn ich jetzt Organisationsberatung machen muss. Und das ist so der Punkt, da sitzen wir ja gerade dran. Also das würde ich auch erstmal sagen. Und der ist uns ausgesprochen wichtig.
Was treibt euch, dass ihr in die Richtung geht? Also wie ist es dazu gekommen?
Also wir meinen zu beobachten, dass in der supervisorischen Arbeit diese Grenze immer häufiger erreicht wird. Also dass im Verhältnis die Zahl der klassischen Fallsupervisionen abnimmt, die Frequenz, in der sie stattfinden, in den einzelnen Organisationen geringer wird und dass stattdessen immer mehr, also Teamphänomene, das ist aber auch schon älter, und auch Organisationsphänomene auftauchen. Und dass wir einfach glauben, dass unsere Mitglieder schon sehr viel Know-how mitbringen, auch sehr viel Wissen über die Organisation, aber dass sie mit der reinen Supervision an bestimmten Stellen einfach nicht weiterkommen und teilweise ja auch längst für sich selbst entschieden haben, dass sie auch als Organisationsberaterin arbeiten. Also etwa ein Drittel unserer Mitglieder sagt, dass sie auch Organisationsberatung anbieten. Das ist jetzt nicht vollkommen fremd. Aber ja, für die anderen zwei Drittel ist es offensichtlich bisher noch nicht das Feld. Und was wir möchten, ist eigentlich tatsächlich einen relativ hohen Qualitätsanspruch dafür dann formulieren. Also wenn ihr Organisationsberatung macht, dann macht das nicht mit einer allzu großen Leichtfertigkeit, sondern also dann braucht es wirklich eine nochmal andere Kompetenz, die im Wesentlichen darin besteht, was du gerade beschrieben hast. Also die Komplexität der Organisation erfassen, die Komplexität der Beratungsarchitektur aufbauen, die Komplexität eines Prozesses nochmal anders zu sehen. Das ist etwas, was in der Supervision tatsächlich so in der Regel nicht stattfindet und auch im Coaching so in der Regel nicht stattfindet. Das ist nochmal was völlig anderes, ja.
Ist schon mal auch interessant, wie ist es dazu gekommen? Und sowas hat auch immer so ein paar Geschichten, die so auf der Oberfläche auch liegen. Zum Beispiel haben wir beobachtet, dass sich Mitglieder von uns, oft auch Absolventen des Masterstudiengangs in Kassel, zusammengeschlossen haben. Und sie haben sich zusammengeschlossen, um im Grunde genommen fähig zu sein, Aufträge, größere Aufträge, Organisationsberatungsaufträge auch anzunehmen, was man ja häufig in der Komplexität alleine nicht machen kann. Und da kam auch die Frage an uns, wir sind Mitglieder der DGSV, wir haben hier einen Zusammenschluss, wir würden gerne auf dem Gebiet, seid ihr denn eigentlich auch eine berufliche Heimat für uns? Oder ein Kollege aus der Schweiz sagt, bei uns fragen eure Mitglieder an, weil wir erklären uns ja als Verband, als Schweizer Verband für Organisationsberatung zuständig. So, dann unsere Mitgliederbefragungen, wo ein Drittel angeben, sie bieten es auch an. Und dann haben wir gesagt, also wenn das so ist, dann ist es einfach auch dran, dass wir uns als Verband dafür zuständig fühlen. Und das war so ein bisschen so, das sind die Anlässe sozusagen auf der Oberfläche, die dann gesagt haben, so jetzt machen wir uns Jetzt gründen wir mal eine erste Projektgruppe und machen mal uns Gedanken, wie das gehen kann, das zu implementieren.
Ja, das, also ich finde, so entwickeln sich ja auch Professionen. Also wenn man das zurückverfolgt, wenn man sich damit beschäftigt, also auch die Psychologie oder die Psychotherapie war ja nicht immer schon klar umrissen, wie sich das eben, ne? Psychoanalyse, wenn man, da gibt es ja wunderschöne Geschichten, wie das dann eine Profession wurde, ein Beruf wurde und wie es dann auch regelrecht so professionalisiert wurde bis heute. Das ist ja wie ein Arztberuf ganz klar umrissen ist. Und ich glaube, da ist im Supervision viel passiert. Mittlerweile ist auch im Coaching viel passiert. Erstmal durch die Berufsverbände. Interessant ist es, dass diese regelrechte Akkreditierung, die man machen kann, wie eben noch in der Psychologie oder in der Medizin, dass es das ja so gesehen in Supervision Coaching noch nicht gibt, weil es vielleicht auch so nicht geht. Und das nächste Feld wäre für mich jetzt auch die Organisationsberatung, weil ein Anlass, also positiv ist, so eine Diskussion hier wie mit euch zu führen, aber ein Anlass, dass ich mich aufgemacht habe, ist ein Podcast, war auch, weil es mich manchmal einfach geärgert hat, wenn jemand sagte, ja, ich mache Mediation, ne, und ich mache Coaching, ah, damit mache ich auch Organisationsberatung, weil ich habe ja mit Menschen zu tun, die in Organisationen arbeiten oder wie auch immer, oder ich mache Workshops und Workshops, das sind immer irgendwelche Teams, Führungsteams, und manchmal ist es auch eine Reihe von 5 Workshops hintereinander mit Follow-up und damit mache ich ja Organisationsberatung,
Ja.
ne, und ich will die nicht ausschließen, das mag ja sein, aber das wäre mir zu wenig als so eine ganz pragmatische Definition aus dem Doing. Und ich finde, so wie du es auch, Robert, nochmal gerade ganz klar umrissen hast, das ist die Organisationsberatung auch wert, dass sie da schärfer umrissen wird, vertieft wird, professionalisiert wird und dann auch als Berufsverband vertreten wird, was ja niemand ausschließen muss, aber trotzdem dann auch eine Orientierung gibt, was es denn sein kann und soll. Und das kann ich auch nur sehr begrüßen, obwohl ich jetzt ja leider nicht bei euch Mitglied bin. Aber ich das auch wirklich mit sehr viel Freude verfolge, weil ich halte es für wichtig.
Also wir hatten ja auch eine sehr positive Entwicklung in unseren Weiterbildungen zur Supervisorin, zum Coach, dass zunehmend auch Module reingenommen wurden, die Organisationswissen beinhalteten. Und wir haben aber gesagt, aber uns ist das zu wenig, um aufgrund dieser einzelnen Module zu sagen, ich mache auch Organisationsberatung. Und ein ganz ähnliches Phänomen wie das, was du beschreibst. Also, was weiß ich, Supervisoren, Coaches haben zu tun mit der Führung einer Organisation und sagen, na, wenn ich mit denen zu tun habe, mache ich Organisationsberatung. Und da haben wir gesagt, nein. Also, wir wollen einfach reinbringen, das ist noch keine Organisationsberatung, das ist der Blick auf die Organisation. Aber zur Organisationsberatung gehören noch ganz andere Kompetenzen. Ja, und das ist uns wichtig. Und da hat jetzt auch eine zweite Projektgruppe gearbeitet, die die inhaltlich sich mit Qualitätsmerkmalen auseinandergesetzt hat, wo wir jetzt ja doch qualitativ hohe Standards haben, mit denen wir dann in Zukunft arbeiten können.
Es gibt in alledem für mich noch eine sehr spannende Frage. Da bin ich wirklich sehr neugierig, wie sich das entwickeln wird, weil ich schon glaube, dass Organisationsberatung, also vielleicht nicht 100% notwendigerweise, aber doch sehr häufig auch den Aufbau eines Beratersystems erfordert. Sprich, dass ich das eben nicht alleine mache. Und wir sind aber eigentlich auch ein Verband von Personen, von Einzelnen. Und der klassische Supervisor, die klassische Supervisorin macht ihre Aufträge alleine. Und das, was dann an Organisationsberatung stattfindet, ist dann vielleicht mal mit kleineren Organisationseinheiten, die von der Komplexität her auch überschaubar sind, auch gut machbar. Aber eigentlich wäre eine spannende Entwicklung, kriegen wir es hin, auch einen Sprung dahin zu bekommen, dass wirklich große Projekte von Kolleginnen und Kollegen gestemmt werden. Da bin ich total neugierig, ob das gelingt. Es gibt Interesse daran, das bekommen wir mit, das ist das, was die Annette eben geschildert hat. Aber also das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig.
Aber ich glaube, wenn das sich so weiterentwickelt, und da gibt es auch schon einiges, dann wird die nächste Grenze oder Verbindung kommen, weil die sogenannte Unternehmensberatung, die ja sehr kompetent ist in der Organisationsanalyse, in der Analyse von Prozessen, von Aufbauorganisationen, von Formen, das auch IT-gestützt, betriebswirtschaftlich, prozessorientiert, sehr, sehr stark entwickelt hat und daraus ihre fachberaterische Intervention setzt. Dann aber interessanterweise, da gibt es auch eine Entwicklung, dass, wie wir hier gerade aus der Wurzel, ich nehme es jetzt mal als Herkunft von Supervision über Coaching, Organisationsberatung definieren, das gerne bei sich wiederum hinzunehmen möchte. Aber das ist dann auch wieder nicht leicht. Ich glaube, das wird so eine Unterscheidung sein. Für mich wäre es ein Idealmodell, wenn man das wirklich verschmelzen könnte. Aber dann bist du natürlich bei Unternehmensberatung. Also dann brauchst du eine Organisation. Aber wenn dieses Know-how wirklich so verschmolzen wird, dass du das in Gänze leisten kannst, Ansatz, ich will dir jetzt bewusst keinen Namen nennen, aber es gibt Ansätze, gibt es ja. Ich glaube, das ist etwas, was dann auch sehr, sehr hilfreich wäre. Und dann, wie du gerade schon sagst, Personen, also man kommt dann auch als einzelner Mensch an seine Grenze, halt von seiner Herkunft. Es hat ja einen Grund, warum ich jetzt 32 Jahre Freelancer bin und nie eine Unternehmensberatung aufgemacht habe, weil ich auch dieses Leben geliebt habe und deswegen natürlich Netzwerk brauche in großen Projekten. Aber da ist vielleicht sogar dann eine natürliche Grenze gesetzt, aber vom Prinzip, Robert, kann ich dir da nur zustimmen.
Ja, naja, und das Interessante ist ja, du sagtest vorhin, dass es ja eine nee, Abwehr will ich das nicht nennen, also dass es in dem Studiengang in Kassel Einzelne gesagt haben, das wird mir zu komplex, die Organisationsberatung auch noch. Das ist ja gewissermaßen der Blick von der einen Seite auf das Thema und gleichzeitig gibt es von den Unternehmensberatungen nach meiner Wahrnehmung genau das Gleiche. Uns ist es zu komplex, uns mit den ganzen Dynamiken beschäftigen zu müssen. Und es wäre wunderbar, wenn man das miteinander verschmelzen könnte. Also wenn jeder mit seinen Qualitäten da das beitragen könnte. Aber es ist häufig schwierig. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Das sind doch sehr fremde Welten teilweise.
Das ist ein
Ja,
schönes
umso
Schlusswort.
wichtig.
Also sorry,
Ja.
Annette, weil
Ja.
ich muss auf die Uhr gucken. Aber ich wollte auch
Ja,
gerade
ja.
zu dir überleiten. Nein, nein, zu dir
Ja.
auch. Dass ihr beide jetzt daraus nochmal das Schlusswort macht, bevor ich dann Tschüss mache. Weil wir haben jetzt die Stunde, aber das passte gerade so, Robert.
Ja.
Annette, bitte da du auch nochmal zu.
Ich wollte da nämlich auch mich gerade dranhängen und sagen, und mit dieser Vision, dass das miteinander verschmilzt, ist es aber auch nochmal umso wichtiger, dass einfach klar ist, worum handelt es sich bei Organisationsberatung, worum handelt es sich bei Coaching und worum handelt es sich bei Supervision. Einfach, dass, ja, du hast auch das Wort der Profession manchmal gebraucht. Eine Profession ist dadurch gekennzeichnet, dass sie beschreiben kann an Merkmalen, was ihre Inhalte sind. Und ja, ich kann umso besser eine Allianz eingehen, wenn ich meine Identität kenne.
Das war jetzt auch noch mal ein schönes zweites Schlusswort. Ich glaube, wir hätten viele Themen, an die wir noch mal anknüpfen könnten jetzt. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, diese Diskussion mit euch geführt haben zu dürfen. Es ist immer wieder toll, drüber nachzudenken und dadurch, ja, mir wird jedes Mal was klar. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg als Verband. Vielleicht machen wir irgendwann ja mal noch eine Folge, wenn ihr da weiter seid. Und wir. Und ansonsten freue ich mich jetzt erstmal auf den Coaching-Kongress in Kassel demnächst, wo wir uns ja dem Thema auch noch von einer ganz anderen Seite nähern, weil es ist dort zwar der Coaching-Kongress, aber auch wie genau wie ihr gerade sagt, natürlich hat die Organisationsberatung da auch immer, die schwingt mit, die schwingt sowieso mit. Euch beiden nochmal das allerletzte Schlusswort. Von euch beide nochmal ein Tschüss, wie ihr es gerade machen wollt. Und dann sage ich nur noch Tschüss, Tschüss.
Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung. Also, ich habe auch aus deinen Reflexionen noch mal einiges gelernt und so soll ja ein Gespräch auch sein.
Ja, ich nicke heftig. Herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank.
Dann nochmal danke zurück und dann sage ich jetzt wirklich tschüss, tschüss und ich sag mal, wie man, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, bis die Tage, ne? Ciao.
Okay.
Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das? Was tut man da? Wofür ist das gut? Thank you.